Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema digitale Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Till Eichenauer, Head of Digital Transformation and Innovation bei der WISAG Facility Service Holding SE im Podcast begrüßen. Hallo Herr Eichenauer.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind heute. Es ist wirklich ganz, ganz spannend, weil ich glaube, die Firma WISAG werden sicher einige kennen und ist, glaube ich, eine Organisation, wo es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und dann eben auch gerade noch mit Ihnen, der eben auch den Hut auf hat für diese Digital- und Innovationsthemen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Podcast werden. Bevor wir da in die Tiefe einsteigen, erstmal zu Ihrer Rolle, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war eben Head of Digital Transformation and Innovation, also wirklich nochmal die Bezeichnung von beiden großen Themen. Und von daher würde mich da erstmal interessieren, wie würden Sie da heute Ihre eigene Rolle eigentlich beschreiben? Die haben Sie auch ja schon eine Weile inne. Mit was beschäftigen Sie sich eigentlich den ganzen Tag?
Ja, mit ganz, ganz vielfältigen Themen, wie das Unternehmen das quasi hergibt. Digital Transformation and Innovation, um das herzuleiten, dann müssen wir zurückgehen. 2018, als ich bei der WISAG angefangen habe, hat dann sich entschlossen, dass man das Thema Digitalisierung und Innovation zusammenfasst in einer zentralen Stabsstelle. Das war bei uns eine Besonderheit damals im Unternehmen. Und man hat eben gesagt, dass das Thema digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle einhergehen eben auch mit Innovation. Gerade bei uns im Dienstleistungsbereich, wo eben auch Services, die wir eben erbringen, wo Innovationen auch sehr vielfältig sein können und es eben nicht nur darum geht, Produkte quasi zu digitalisieren, sondern eben auch Innovationen wie Robotik und Ähnliches eine Rolle spielt. Und da eben das Thema zusammenzufassen, zu zentralisieren und dann eben da die entsprechende Geschwindigkeit reinzubekommen.
Und Sie sind ja da auch, also ich meine, Sie sind jetzt nicht direkt als Berufseinsteiger, haben Sie diese Rolle bekommen, sondern Sie haben ja schon einen ganz ordentlichen Werdegang ja hinter sich mit allen möglichen Stationen, was auch spannend ist, Sie sind ja Informatiker, wenn ich es richtig gesehen habe, was ja auch nicht immer der Fall bei solchen Positionen ist, oft sind es ja dann doch oft Betriebswirte oder Ingenieure, aber natürlich hilft es und ist natürlich auch naheliegend, dass man natürlich auch jemanden, der sehr, sehr nah, in Anführungszeichen, von der Digitalisierung für die Digitalisierung kommt. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen kurz Ihren Werdegang auch nochmal beschreiben, wie sind Sie da jetzt heute hingekommen, auch diese Rolle bei WISAG auch einzunehmen?
Muss ich ein bisschen korrigieren, ich bin kein ganz harter Informatiker. Ich habe es mal probiert mit der Informationstechnik, also wirklich mit den harten Einsen und Nullen und der Physik und habe dann festgestellt, naja, so ein bisschen Betriebswirtschaft macht vielleicht dann auch noch Sinn, ein bisschen Verständnis für das, wo wird es denn bitte eingesetzt, diese digitalen Produkte, deswegen ich dann Wirtschaftsinformatik studiert habe.
Okay. Ja.
Und diese Kombination aber auch genau das ist, was ich glaube heute, gerade im Bereich der Digitalisierung in Unternehmen eine ganz spannende Funktion ist, weil eben, was wir ja machen, wir entwickeln ja eben digitale Produkte und Geschäftsmodelle. Das heißt, wir wollen ja damit auch irgendwo Geld verdienen. Und dafür ein Verständnis zu haben, ist sicherlich sehr hilfreich, wenngleich natürlich auch die technische Komponente und das Verständnis für, wie funktioniert am Ende ein digitales Produkt, was ist eine Datenbankabfrage, wie kann ich vielleicht auch mal selber eine schreiben oder ein bisschen Programmcode verstehen, natürlich hilft, wenngleich das heute nicht mehr allzu häufig vorkommt, dass ich mich damit beschäftige.
Das wollte ich nämlich gerade auch fragen, ne? weil ich sage mal, gerade dieses Feld der Informationstechnik im weitesten Sinne verändert sich ja momentan auch ganz stark durch KI. Ich glaube, da ist es ja oft so, dass man gewisse Dinge, die man vielleicht gelernt hat, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verlernen muss, weil man doch sieht, die Entwicklung ist ja auch rasant, ne? Aber wie Sie es auch sagen, wahrscheinlich muss man halt einfach auch ein gutes Gefühl haben, was ist denn überhaupt möglich, was macht doch überall Sinn, oder?
Ja, das ist ja, ich habe immer nach dem Studium gesagt, na irgendwie kann ich gar nichts und doch alles ein bisschen im Umfeld und ich glaube, das hilft da sicherlich. Das ist natürlich bei so einem Querschnittstudiengang, kann man so ein bisschen, hat man im Grundverständnis von sehr vielen Dingen und das hilft dann aber auch, wenn man in so einem vielfältigen Bereich sich einfach auch dann da wieder zurechtzufinden. Und ja, aber das ist, glaube ich, eher eine Offenheit, die jetzt nicht unbedingt am Studium hängt, sondern die wahrscheinlich eine Rolle im Innovationsbereich auch mit sich bringen muss, dass man sich eben daran interessiert, was kann man denn anders machen, was kann man neuer machen, wo hilft denn vielleicht auch der technologische Fortschritt, eben nicht nur in der Produktentwicklung oder für unsere Kunden, sondern vielleicht auch im eigenen Umfeld. Und da eben auch, dass diese Offenheit ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Berufskrankheit, die man dann mitbringt.
Und Sie machen das ja jetzt schon seit fast 6 Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe, eben seit dem Aufbau auch, wo Sie es beschrieben haben, dass hier diese Einheit auch zusammengelegt wurde oder auch gegründet wurde. Aber es ist eben in der Visa-Gruppe im weitesten Sinne. Vielleicht können Sie auch den Hörern, weil Sie eben unterschiedliche Hintergründe haben, einfach mal erklären, wer ist denn eigentlich die Visa-Gruppe auch im heutigen Jahr? Was tun Sie? Wo kommen Sie da auch als Organisation überhaupt her?
Ja, die Visa-Gruppe ist ein Dienstleistungsunternehmen, ein Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, ursprünglich gegründet von Klaus Wisser in der Gebäudereinigung als Ein-Mann-Betrieb und jetzt mittlerweile deutschlandweit und auch in Teilen von Europa tätig mit über 50.000 Mitarbeitern in den Bereichen Immobilien-Services, also Facility-Services, wie wir das nennen, Flughafendienstleistungen, Aviation-Services im Industriebereich. Und da eben, und das ist das, was ich am Eingang schon meinte, wir bringen eben Dienstleistungen. Deswegen haben wir ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen draußen, die jeden Tag Gebäude reinigen, die Anlagen warten, die für Sicherheit sorgen. Und das ist eben unser Geschäft, das wir da erbringen jeden Tag.
Jetzt könnte man ja sagen, also gerade wegen Stichwort Digital Transformation, sagt der Name, man würde irgendwo hin transformieren und das, was ja Visag heute macht, sind ja wirklich essentielle Sachen, auch handfeste Sachen, sage ich mal. Da könnte man ja auch sagen, naja, warum braucht man denn da die Digitalisierung überhaupt? Weil, ich sag mal, putzen, reinigen, geht ja noch viel weiter, ne? Von, ich habe es gesehen, wie Ticketing, Catering, also es gibt ein Riesenportfolio, was Sie am Ende abbilden. Warum spielt Digitalisierung so eine große Rolle bei Ihnen?
Müssen wir, glaube ich, in zwei Bereiche teilen. Das ist auch wichtig, um meine Rolle zu verstehen. Wir haben ja zum einen natürlich eine grundlegende interne Digitalisierung, Prozesse digitalisieren und Themen, die uns einfach als Unternehmen natürlich vorantreiben, wo wir effizienter werden wollen, wo wir natürlich auch einfach manuelle Prozesse digitalisieren wollen. Ich nenne das jetzt mal die in Anführungszeichen klassische Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das, was jetzt mein Team und mich dann umtreibt, die Frage, wo können wir eben neue Produkte, neue Services gestalten? Wo hilft uns denn vielleicht auch jetzt Digitalisierung im Sinne der, sagen wir, an diese Nullen und Applikationen und verschiedene Lösungen, dann verschiedene Produkte zu entwickeln, die wir dann wiederum unseren Kunden angeben wollen? Und das ist auch das, was wir, wenn wir jetzt mal unsere Kernaufgabe quasi als Team betrachten, haben wir, das hat sich auch seit 2018 nicht verändert, haben wir gesagt, wir müssen mit den Produkten, die wir entwickeln, mit den Geschäftsmodellen, wollen wir Mehrwert stiften. Das heißt, wir wollen bei unserem Fokus am Ende geht es sehr stark natürlich um den Betrieb von Immobilien. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Aber dann eben wiederum auch im Bereich der Immobilien, wo da eben auch Menschen sind. Und die Menschen wollen ein sauberes Umfeld haben. Wir machen eben nicht nur, versuchen so ein bisschen das Thema Facility Management, wie es so häufig genannt wird, auch zu transformieren mit Digitalisierung in das Bereich, ne? Wir machen jetzt Feel-Good Management. Wir versuchen quasi weiterzudenken, auch Dienstleistungen zu entwickeln, mittels eben auch dann Digitalisierung, die eben nochmal einen Schritt weitergeben und womit wir dann eben auch neue Möglichkeiten einfach erschließen. Und neue Produkte dann für unsere Kunden, aber vielleicht auch in neuen Geschäftsfeldern dann einfach entwickeln können.
Wie würden Sie das Stand heute beurteilen, rein von der, ich sag mal, von dem Druck her, der auf Kundenseite passiert? Also ist das etwas, was Visag generell auszeichnet, dass man eben da auch sehr innovativ auf Service-Ebene schon immer war und es einfach jetzt kontinuierlich weiterentwickelt? Oder spüren Sie auch wirklich diese Forderungen der Kunden auch wirklich auch weitere ganz neue Digitallösungen auch wirklich zu nutzen? Weil ich bin jetzt gerade auch, hast du mir einfach auch nochmal angeschaut, weil Sie das ja auf Ihrer Website auch unfassbar gut aufdröseln, was so Ihre Leistungen sind, damit man so eine Vorstellungskraft hat, was Sie da alles für Services anbieten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da sind viele Services dabei, wo ich mal ad hoc sagen würde, auch da könnt ihr mir vorstellen, der Kunde ist eigentlich heute ganz zufrieden, wie es läuft, auch wenn es vielleicht nicht so innovativ und digital ist. Also wie ist das, beobachten Sie da Unterschiede? Ich meine, es gibt sicher ein paar Märkte, da wird es stärker sein, ein paar Märkte, da ist weniger, aber wie beurteilen Sie das?
Na, ich glaube, im Dienstleistungsbereich bewegt man sich ja immer grundsätzlich in einem Spannungsfeld irgendwo zwischen Effizienz und Qualität. Das ist ja immer auch was uns natürlich umtreibt. Natürlich müssen wir uns nichts vormachen. Letztendlich bringen wir Dienstleistungen, wo unsere Kunden dann sicherlich auch zurecht sagen, okay, das kann jemand anders besser, da kann jemand anders besser das Personal vielleicht steuern oder findet auch vielleicht das Personal, ist effizienter in der Leistungserbringung und da kann das vielleicht in einer höheren Qualität und dann auch entsprechend zu günstigeren Kosten machen, als wenn man das selber macht. Und der Kern unserer Dienstleistung ist ja, oder der Kern unserer Unternehmung sind ja letztendlich Dienstleistungen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, die Visa, meine persönliche Wahrnehmung, seit ich hier bin, ist natürlich, hat das als Familienunternehmen natürlich auch einen anderen Antrieb, nimmt auch eine gewisse Verantwortung sicherlich wahr und hat aber einen sehr, sehr hohen Antrieb, auch innovativ für den Kunden zu sein. Eben, das kommt aus diesem Dienstleistungsgedanken, zu sagen, wir sind eben hier, wir helfen unseren Kunden, wir helfen euch, eure Probleme zu lösen. Und das eben auch mit einem sehr hohen, dann vielleicht auch neuen Ideen, Möglichkeiten, Freiräumen. Und deswegen, ich glaube, die Innovationskraft des Unternehmens liegt gar nicht mal primär an uns, jetzt als ein Team, was das irgendwo zentral macht. Das liegt in der Art und Weise, wie man eben, dass man eben sehr nah mit Kunden agiert. Ja. Und dann eben auch, wir sind eben Problemlöser für unsere Kunden. Ja. Und insofern, dass dann halt auch diese Problemlösung dann eben auch durch neue Ideen und neue Produkte halt voranzutreiben.
Ja, ich frage das deswegen, weil es ja gerade ganz spannend ist, wenn man sich mal so generell unterschiedliche Unternehmen anschaut, von wo sie quasi starten für die Transformation, dann gibt es ja auch sehr viele Produktunternehmen in Deutschland, die ja versuchen jetzt irgendwie von ihrem Produkt hin zu so einer Service-Company auch zu werden und gleichzeitig werden sie auch digital, ne? Also eigentlich zwei Transformationen. Das heißt, sie werden eigentlich zur Service-Company zum Teil und sie werden eigentlich zu einer Digital-Company. Und bei Ihnen ist es ja eigentlich schön zu sehen, Sie sind schon eine Service-Company und Sie haben ja gerade auch schön gesagt schon, innovativ ist eigentlich tief in der DNA als Familienunternehmer schon immer drin gewesen, deswegen wird wahrscheinlich Innovation auch gar nicht so die große Herausforderung möglicherweise für Sie sein, sondern wahrscheinlich eher dann die Themen jetzt Digitalisierung, also die Übersetzung davon, was macht überhaupt Sinn, was will der Kunde, und das andere Thema wahrscheinlich, ein ganz großes Thema natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Umfeld, oder?
Es ist natürlich... Wir haben natürlich andere Herausforderungen, wenn es um Digitalisierung geht oder wenn wir Transformation sprechen. Wir sind halt am Ende kein, dadurch, dass man kein Produktionsunternehmen ist, stellt man jetzt keine Familie um, keine Anlage um und klebt ein paar Sensoren hin und dann ist man quasi zurück in Daten, es sind immer noch Menschen, die bringen. Wir müssen ganz stark natürlich Themen, die wir auch intern dann haben, halt auch unsere Kolleginnen und Kollegen überzeugen, dass das irgendwie gut funktioniert, weil wir da, das ist ganz häufig der erste Punkt, wo wir quasi in so eine digitale Journey gehen können. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ja, das ist sicherlich eins der wichtigsten Themen aktuell, aber unabhängig jetzt nicht nur für Innovation, sondern sicherlich auch als gesellschaftliche Aufgabe, das Thema Nachhaltigkeit. Absolut. Und ist auch in der Unternehmensvision mit als das essentielle Element verankert, wonach eben auch dieses Unternehmen, das ist ja als Familienunternehmen, hat, so nehme ich das wahr, nimmt man dieses Thema auch nochmal ernster, weil es da dann wirklich um die Frage geht, wie geht denn was weiter in folgenden Generationen, und das hat natürlich immer zwei Komponenten. Die eine Frage ist, als Unternehmen an sich, was können wir da tun, um eben nachhaltiger zu werden? E-Mobilisierung unseres Fuhrparks zum Beispiel, also Themen, wo kommt eigentlich unsere Energie her, was die Developer haben, wo das Unternehmen entschieden hat, drei Windräder auch zu kaufen, um eben entsprechend dann diesen Bedarf zu decken, also um quasi sich selbst auch da seine Aufgabe zu erfüllen. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das, was dann auch ein starker Treiber für eben Innovation und Produkte ist, eben auch diese Journey bei unseren Kunden zu unterstützen. Weil das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der Gebäudesektor ein sehr großer Emittent von CO2 ist und entsprechend da auch natürlich Möglichkeiten bestehen, wie man eben solche Lösungen oder wie man gemeinsam mit unseren Kunden eben auch da an Lösungen arbeitet und entwickelt und anbietet, um eben dieses ganze Thema auch da halt voranzutreiben und da seine Rolle einzunehmen. Also es ist beides. Auf der einen Seite natürlich Aufgabe für das Unternehmen per se, auf der anderen Seite natürlich auch Möglichkeit für unseren Treiber, für Innovationen und für neue Produkte.
Also super, super nachvollziehbar. Und Sie hatten ja auch gesagt, Innovation ist eigentlich schon, ist ja immer so eine spannende Frage, ne? Brauche ich eigentlich einen eigenen Innovationsbereich oder ist die ganze Company innovativ? Weil dann brauche ich das vielleicht auch nicht zentralisiert. Und damals hat man sich ja trotzdem 2018 irgendwie entschieden, so einen Bereich zumindest mal zu bündeln oder zu schaffen. Und da aus diesem, ich sag mal, aus dieser Funktion heraus gewisse Projekte auch umzusetzen oder auch gewisse Dinge im Blick zu behalten und zu scouten und so weiter. Können Sie da einfach auch mal schildern, wie sind Sie da heute aufgestellt? Also ist es ein Riesenteam, ist es ein kleineres Team? Machen Sie eigene Projekte, die Sie selber ownen in dem Sinne oder sind Sie eher so eine Art Sparring-Partner für Abteilungen? Also wie ist da so die Philosophie heute, ich sag mal, dieses Transformations- und Innovationsbereichs bei Ihnen?
Verschiedene Elemente. Also wie wir vorgehen ist, wir haben da einen sicherlich mit einzelnen Abweichungen in den einzelnen Projekten dann aber eigentlich einen standardisierten Prozess, wie wir quasi Ideen bewerten und dann eben daraus ein Produkt machen. Immer mit dem Ziel, möglichst zu überlegen, okay, hat das jetzt einen Mehrwert für eben, wie gesagt, für unsere Kunden ja. oder eben nicht. Das ist sicherlich die Frage nach dem Prozess. Wir sind als Team, und das ist das, worauf wir uns fokussieren, auf Themen, die vielleicht erstmal keinen Platz in unseren Dienstleistungsbereichen direkt haben oder wo man sagt, Mensch, da möchte man vielleicht eine besondere Geschwindigkeit auch mit erzeugen oder da möchte man jetzt vielleicht mal Leute haben, die mehr Zeit haben, die vielleicht auch nicht in ihrer Situation oder in ihrem Umfeld so gebunden sind, mal draufsetzen. Wir haben ursprünglich angefangen, gab es dieses zentrale Team mit der Entwicklung von einzelnen Produkten in diesem Prozess. Ist es jetzt auch so, dass wir in unseren Dienstleistungsbereichen jeweils eben Teams haben, die primär für den Betrieb dann dieser Lösungen zuständig sind. Das heißt, wir versuchen uns schon als Entwicklungsbereich quasi auf die Entwicklung, auf die Validierung zu fokussieren. Und wenn wir sagen, ja, okay, jetzt wollen wir das machen, das glauben wir, dass es funktioniert, ist immer noch kein Garant, nur weil wir jetzt fertig sind, dass es am Ende auch dann funktioniert. Aber wir haben jetzt also unsere Hausaufgaben so gemacht, dass wir daran glauben. Dann wird eben so ein Thema übernommen und an die jeweilige, bei uns heißen das Sparten, das sind natürlich die Dienstleistungsbereiche, übergeben, die dann eben die Verantwortung dafür übernehmen, um auch diese Produkte dann weiter voranzutreiben. Die hatte diesen Prozess angesprochen, das ist so ein klassischer Validierungsprozess, wo man quasi immer mit den Phasen ein bisschen länger wird. Ne? Man versucht wirklich schnell erstmal zu klären, okay, was ist eigentlich die Idee davon, wo entsteht der Mehrwert? Glauben wir wirklich, dass das was ist? Funktioniert das? Haben wir auch die Ressourcen dafür? Das ist auch immer natürlich eine Sache. Dann relativ schnell in eine Validierungsphase zu gehen. Ja, kann das funktionieren? Glauben wir so? Wie kann das funktionieren? Dann ein bisschen mehr im Detail, auch mit den Kunden entsprechend zu sprechen, Ideen zu validieren. Und dann kommt eine MVP-Phase, in der wir versuchen, möglichst schnell einfach zu starten. Und da ist dann sicherlich auch der spannende Punkt, das ist, wir versuchen diese MVP-Phasen immer dann möglichst budgettechnisch klein zu halten, das ist klar, weil wir versuchen, das jetzt nicht zu viel Geld dann einzubringen. Das kann aber auch variieren, je nachdem, wie wir quasi und zusammenarbeiten und ein Produkt dann entwickeln, zusammenarbeiten mit dann eben unserem Ökosystem, um dann am Ende, das ist die letzte Phase, die Skalierungsphase, die dann aber eigentlich schon nicht mehr bei uns im Team angesiedelt ist, sondern dann von den Sparten entsprechend wahrgenommen worden ist. Und da muss man ja in unserer Vielfältigkeit, wie das Unternehmen so ist, erbringen wir ja ganz, also man sagt zwar immer Dienstleistung oder Facility Management, aber letztendlich ist es natürlich was ganz anderes, ob ich eine Lösung im Sicherheitsbereich entwickle oder ob ich eine Lösung im Catering-Bereich entwickle. Das sind natürlich letztendlich dann auch andere, vielleicht auch andere Vertriebswege teilweise, andere Nutzergruppen, auch andere bei unseren Kunden natürlich auch vielleicht ein anderer, ich nenne es jetzt mal Schlag von Mensch, der auch Entscheidungen trifft, sodass man natürlich auch nicht sagen kann, nur weil man jetzt einen Bereich Innovation in der Dienstleistung entwickelt, ist das irgendwie überall gleich. Nee, natürlich sind wir auch in den Sparten dann noch unterschiedlich, auch was dann eben die Kunden angeht.
Das heißt aber schon, ich höre raus, eigentlich, also es ist schon der zentrale, in Anführungszeichen, interne Dienstleister, um auf diese Themen zu kommen. Und ist es dann auch wechselseitig? Das heißt, Sie scouten quasi selber aktiv nach möglichen Herausforderungen oder Problemstellungen oder Ideen in den Bereichen oder Kunden. Und gleichzeitig kriegen Sie dann die Sachen auch zugespielt nach dem Motto, schaut euch das mal an. Also ist das quasi dann wechselseitig oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, alles ist tatsächlich genauso. Wir können ja, es ist, wie das dann so ist, es kommt von überall. Also wir auf der einen Seite scouten wir ganz aktiv Lösungen. Also wir haben uns so eine Art, heißt bei uns Innovation Ecosystem aufgebaut, wo man quasi dann sehr aktiv, gerade eine Kollegin auch sehr aktiv auf Veranstaltungen geht, bei Acceleratoren entsprechend dabei ist, Ideen wirklich auch Lösungen scoutet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dieses Problemfeld, wo wir quasi dann sagen, okay, hier gibt es vielleicht eine Herausforderung, wie können wir die denn lösen? Mhm. Und wir haben uns schon relativ früh einfach aufgrund der Vielfältigkeit entschieden, dass wir, unser primärer Fokus ist nicht unbedingt zum Beispiel für jedes Thema, was wir jetzt entwickeln, einen riesen Stack an Entwicklern aufzubauen, sondern wir suchen uns eigentlich immer Partner, eben aufgrund dieser Vielfältigkeit, die da bei uns im Konzern herrscht. Und wir entwickeln eben am Ende nicht nur ein Produkt, sondern wir haben eben ganz viele verschiedene. Das heißt, wir haben dieses Ökosystem, was da entsteht, da arbeiten wir mit Startups zusammen. Da beteiligen wir uns auch mal an Startups vielleicht, wo es strategisch Sinn macht. Da arbeiten wir aber auch mit klassischen Lösungsanbietern zusammen, die vielleicht eine fertige Lösung einfach haben, die wir nehmen können. Manchmal muss man dann doch mal was entwickeln, je nachdem, wie es halt geht. Wir versuchen, die Prozess-Ownership und als Thema Datenownership bei uns zu behalten, die eigentliche Kompetenz quasi in der Entwicklung, die liegt eigentlich bei so gut wie keinem sagen wir, Produkt bei uns, sondern setzen eigentlich immer auf externe Partner, je nachdem, in welchem Feld wir sind. Das gibt uns auch die Möglichkeit, wir sind einfach sehr flexibel dann, wenn wir nicht fest auf eine Lösung oder auf einen gewissen Tech-Stack oder wie auch immer das macht, sondern wir sind dann einfach für ein Problem, finden wir eine Lösung. Um dann entsprechend am Ende dann halt die bestmögliche Lösung halt auch anbieten zu können.
Ja, ich finde es spannend, weil das heißt, dann hört schon, man hört raus, das Selbstverständnis ist eigentlich eine Art Matchmaker und auch Orchestrator, der eigentlich diese ganzen losen Enden irgendwo zusammenführt und nicht jetzt sagt, wir müssen jetzt hier eben irgendwie ein dediziertes Team aufbauen, was alles entwickelt und sich in 1000 Technologien irgendwie einarbeitet, sondern wirklich sehr, sehr bedarfsorientiert und aber auch immer halt von dem, was in ihrem Umfeld auch oder Ökosystem auch vorhanden ist, das zusammenzubringen. Ja? Und ich meine, ja, dann gehe ich davon aus, dass ihr Team jetzt auch nicht riesig ist, um das zu tun. Also natürlich bei 50.000 Mitarbeitern generell natürlich trotzdem irgendwo leichte Konzernstruktur, aber ich sag mal, wenn man natürlich selber eigene Ideen bis ins Letzte bauen will und skalieren will, dann habe ich ja sofort irgendwie 20, 25, 30 Leute oder so, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht die Größenordnung ist, die Sie jetzt so in Ihrem Team haben, weil es gar nicht notwendig ist, oder?
Nee, das haben wir tatsächlich bei uns im Team nicht. Aber wir sehen das bei Produkten, in denen wir in eine relativ tiefe Fertigung gehen. Wir haben eine E-Commerce-Plattform jetzt oder einen E-Commerce-lokalen Marktplatz entwickelt, der letztendlich hilft, dass bei Büro- oder Immobiliennutzer zusammengebracht werden mit lokalen Händlern, ich dann verschiedene Produkte dann da quasi kann. Da haben wir für unsere Verhältnisse eine relativ tiefe, ich sag mal jetzt mal, eine hohe Fertigungstiefe drin, aber die ist, das ist tatsächlich in dem Fall, da sieht man halt auch noch direkt, da gehen halt Ressourcen rein, ne? Aber auch mal Vertrieb, da muss man Kunden gewinnen, die entsprechend auch dann da mitmachen. Da muss man Entwicklung, ja, man braucht ein Produktmanagement dafür, man muss die Händler quasi gewinnen. Das sind aber sehr dann dedizierte Projekte, wo wir uns dann auch immer sehr eng mit den Sparten zusammenarbeiten. Also wir selber, muss man ja einfach auch so sagen, wir entwickeln diese Produkte, wir entwickeln sie ja nicht für uns. Wir sind ja klassischer Overhead und eben dann Bereich für unsere Sparten da, um solche Themen voranzutreiben. Natürlich auch mit einer gewissen Governance-Funktion. Das macht es nicht immer ganz einfach, weil wir sind eben nicht nur interner Dienstleister, wir sind am Ende sicherlich auch dann noch Holding. Das ist so eine Twitter-Struktur, die da auch entsteht, weil wir eben dann in der Skalierungsphase auch den Vertrieb nachhalten und gucken, wie erfolgreich sind wir denn damit jetzt quasi eigentlich. Aber unser primäres Ziel ist es eben, neue Produkte zu entwickeln und die dann auch irgendwann abzugeben.
Sind Sie da auch jetzt schon, weil Sie es schon eine Weile machen, auch an Punkte gekommen, wo Sie gemerkt haben, da gibt es vielleicht tatsächlich gute Ansätze, Lösungen, Produkte, wo Sie tatsächlich Fachbereiche kannibalisieren würden? Weil es ist ja immer dieses ewige Lied, irgendwo auch der Ambidextrie und auch irgendwo der Disruption, dann zu sagen, naja, gute Ideen sind vielleicht auch die Sachen ersetzen in irgendeiner Form. Also gab es bei Ihnen überhaupt oder ist das erstmal gar nicht auch so der Fokus? Oder machen Sie es dann eher über Beteiligungen, dass Sie das eigentlich erstmal weg von der Konzernstruktur halten? Oder gab es die Situation vielleicht auch so noch nie in dem Fall?
Also intern, wir haben intern noch kein Produkt entwickelt, wo das wirklich so war, wo man am Ende gesagt hat, Mensch, da muss jetzt irgendwie was weg oder das ist jetzt irgendwie. Ja. Natürlich entwickeln wir Produkte, wo wir auch glauben, dass wir Effizienz heben. Jetzt ist es aber auch so, und das ist ja auch kein Geheimnis, das ist nicht die Situation, ja eher so ist, dass wir eigentlich immer händeringend Kolleginnen und Kollegen suchen, als dass wir quasi da jetzt große Effizienzprogramme fahren müssen oder wollen. Das ist nicht das Ziel. Wir entwickeln eben Produkte, um Mehrwert zu stiften. Das ist unser Thema. Und in dem Zusammenhang, ja, dann gibt es sicherlich auch Themen, wo wir jetzt mit eine künstliche Intelligenz irgendwie Priorisierung, Kategorisierung vornehmen, ne, was vielleicht mal früher jemand anders, ein Mensch gemacht hat, aber es ist nicht so, dass jetzt diese Menschen dann, dass daraus quasi, dass das irgendwelche Effizienzprogramme sind, sondern dass es eher so ist, dass die eben eh schon völlig überlastet sind.
Ich wollte gerade sagen.
Und da vielleicht aber versuchen, wir wollen ja auch ein arbeitswertes Umfeld, nicht nur für unsere Kunden, auch für unsere Mitarbeiter natürlich, schaffen und das zählt vielleicht auch dazu, einfach lästige Aufgaben quasi zu automatisieren.
Ich wollte gerade sagen, auch, weil ich meine, ich hab, glaube ich, letzte Woche eine Studie gelesen, ich weiß gar nicht, welcher Verband das war, da gab es irgendwie die bemerkenswerte Aussage, dass irgendwie 50% der Mittelständler sehen sich in ihrer Existenz bedroht aufgrund des demografischen Wandels. Und ich denke mal, gerade weil Sie ja gesagt haben, Sie sind ja schon sehr stark auch menschenabhängig, in Anführungszeichen, und erbringen den Service. Deswegen ist auch der Mensch natürlich auch da das wichtigste Gut, sage ich mal. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Sie da natürlich allein deswegen schon händeringend gucken, dass man doch Dinge automatisiert, damit man das überhaupt leisten kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen gucken, die ganzen anzüglichen Unnützen. Also jetzt ist ja unser Unternehmen oder das Unternehmen macht man ja primär ja keine unnützen Aufgaben, sondern das alles hat ja irgendwie einen Grund, warum man das tut. Sondern aber die Aufgaben, wo man eben sagt, kann ich nicht diese Ressourcen woanders mehr wertstiftend einsetzen, solche Themen einfach zu sich anzugucken. Das ist sicherlich ein großer Hebel. Robotik ist ja bei uns keine Robotik im klassischen Sinne, weil wir jetzt irgendwie Produktionsstraßen automatisieren, sondern es geht eben um Cobotik. Es geht eben um die Frage, wie können wir denn in gewissen Bereichen Aufgaben eben durch Automatisierung erledigen lassen und dann eben die Ressourcen, die wir vor Ort haben, für die Tätigkeiten verwenden, die eben nur von Menschen gemacht werden müssen. Mhm.
Jetzt haben Sie ja schon echt, machen Sie den Job auch schon eine Weile und ich sag mal, da scheitern ja viele andere Unternehmen dran, auch oft wegen kurzfristigem Denken, ja, was bei Familienunternehmen natürlich nicht so ist, aber dass man irgendwie sagt, okay, wir sollten irgendwie schnell mal Innovationsergebnisse erzielen. Also wir müssen irgendwie schnell mal irgendwie was zeigen, dass es ja eine Daseinsberechtigung für uns gibt. Natürlich macht man da alle möglichen Projekte und am Anfang macht man wahrscheinlich noch Projekte relativ wild und dann fokussiert man sich irgendwann und sagt, das machen wir jetzt nicht mehr oder wir machen nur das. Wenn Sie da jetzt mal so ein bisschen auch zurückschauen, was würden Sie sagen, sind so Projekte, wo Sie echt stolz drauf sind, wo Sie sagen, da haben wir echt was Cooles gebaut oder einen riesen Mehrwert geschaffen, gerade auch im Zuge vielleicht der Digitalisierung oder im Zuge der Nachhaltigkeit. Also was sind da vielleicht so ein Projekt, was Sie da nennen dürfen und können, wo Sie sagen, das ist wirklich eine super Erfolgsstory auch?
Ich zumindest bin auf verschiedene Themen stolz, die wir gemeinsam hier erreicht haben. Sicherlich eine Sache ist unser Chatbot Ellie, den wir 2019 angefangen haben zu entwickeln, 2021 dann damit quasi live gegangen sind, der eben dieses ganze Thema Nutzeranfragen, Kategorisierung, Priorisierung mit einer natürlichen Sprache eben ermöglicht, wo wir eben nicht, also auch für unsere Kunden ein angenehmeres Erlebnis schaffen können, eben durch die Art und Weise, wie eben gemeldet wird. Es sind eben viele Menschen, die bei uns Anliegen melden, die sich eigentlich mit dem Thema gar nicht beschäftigen wollen. Mhm. Ja, wenn die Tür ist kaputt und dann ist natürlich so ein Spannungsfeld zwischen, wie kriege ich es quasi, der eine hat oder er hat gerade keine Lust, das genau zu beschreiben. Der Techniker möchte natürlich möglichst viele Informationen haben. Wir wollen natürlich möglichst effizient auch ein Problem lösen. Wie kann man dieses Spannungsfeld quasi dann da, wir haben dann sehr stark dann eben, wir haben so ein Chatbot gesetzt, um dann eben diese natürliche Sprache zu machen. Was wir auch entsprechend schnell skaliert haben, wo wir jetzt über 3000 Nutzer drauf haben, was eine ordentliche Zahl, wir sind ja im B2B-Bereich tätig, wir sind jetzt ja nicht im Consumer-Markt, da wären wir jetzt vielleicht nicht so stolz darauf. Aber da schon und eine ganze Menge Objekten eben auch und vielen Kundeneinsatz. Und das ist schon was, wo man dann zurückblickt und sagt, Mensch, das ist ja toll, dass da quasi was entstanden ist und jetzt aktiv ist, weil das ja dann auch einen Nutzen bringt. Und in dem Fall man ja, wenn man sich die Entwicklung anguckt, man ja vielleicht auch mal sagen kann, ja, haben wir vielleicht auch zum relativ frühen Zeitpunkt auch mal auf was gesetzt, was jetzt ja sicherlich auch in aller Munde ist. Und natürlich jetzt die Entwicklung uns sehr stark hilft, auch da vielleicht auch noch einfach weiterzugehen und noch, also jetzt muss man ja auch nicht vormachen, natürlich ist es mit den neuen, mit den Large Language Models neue Möglichkeiten einfach, wie wir auch einfließen lassen können. Aber wir haben eben diese Basis geschaffen erstmal und sind eben deutlich weiter als der FAQ-Bot, aus dem Word kommt. Und das sind halt das sind Themen. Also sind auch sicherlich Bereiche, wie jetzt, ich hatte es eben angesprochen, dieser E-Marketplace, unabhängig davon, ob wir am Ende ob das Produkt jetzt ein Erfolg wird oder nicht, da sind wir noch sehr frühphasig. Da tatsächlich, glaube ich, können wir stolz drauf sein, was wir als in was für kurzer Zeit wir da das eben hochgezogen haben und wie schnell wir da eben auch Kunden drauf bekommen haben, auch außerhalb unserer bisherigen Struktur. Und wo man halt sagt, okay, da hat man eben wirklich mal als quasi Team, haben wir da in sehr kurzer Zeit es eben geschafft, etwas zu entwickeln und zu verproben, in einer deutlich kürzeren Zeit als viele andere Projekte vorher. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Erlebnis.
Da auch nochmal nachfragen, also wie haben Sie es geschafft, das dann wirklich auch echt zu verproben und auch wirklich diesen Kundenzugang zu haben? Also, weil das ist ja auch immer so ein Riesenthema, es kommt immer darauf an, wie man natürlich dann die interne Kollaborationskultur in der Firma ist, aber gerade bei Produktunternehmen hat man das ja auch oft klassisch so, da gibt es den Vertrieb und da sitzt quasi auf den Kunden und ich bin in der R&D und Entwicklung und jetzt entwickle ich da eigentlich was, aber ich habe eigentlich keinen Zugang zu den Nutzern. Also, wie haben Sie das gelöst, dass Sie da auch wirklich schnell das Ganze verproben können?
Also, sicherlich wir sind ja als Unternehmen sehr dezentral aufgestellt. Das heißt, ich habe ja das große Glück, wenn ich eine Idee habe, wo der Kollege in Berlin vielleicht nicht ganz so überzeugt ist, dass ich vielleicht nochmal in Frankfurt den Kollegen anfragen kann und sagen kann, ja, wie sieht es bei dir aus? Und das hilft uns natürlich. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, haben wir, was ich sehr erfreulich finde, einen sehr hohen Rückenhalt durch unser Management. Und das hilft natürlich bei solchen Entscheidungen auch oder bei solchen Themen auch sehr gut. Also wir haben sehr hohen Support, auch diese Dinge auszuprobieren. Sicherlich nicht bis zur Endlosigkeit zu dann auch durchzuführen, aber diese Unterstützung und dieses eben auch zu sagen, also rückendenken zu sagen, wir wollen diese Themen ausprobieren, ne? Bitte unterstützt das. Und wir wollen als Unternehmen diese Innovationen eben vorantreiben. Und wir wissen, dass das, wir müssen diese Risikobereitschaft, jeder muss diese Risikobereitschaft sicherlich etwas hochschauen. Das ist sicherlich was, was uns da auch sehr hilft. Wo ich auch sehr dankbar bin. Also das ist sicherlich was in vielen Unternehmen dann eben fehlt, wo das zwar dann dreimal im Jahr gesagt wird, ne, das ist natürlich das Management dahinter und wenn es dann behaarigt wird, nichts ist. Und das muss man wirklich sagen, das ist bei uns anders. Und das ist sicherlich ein großer Faktor, der da auch mit dazu beiträgt, dass das so ist. Und wir sind, und das ist eben vielleicht auch dieses Thema Dienstleister, es gibt überall jemanden, der sagt, er möchte gerne mal was Neues machen. Er hat hier einen Kunden, oh, das könnte ich mir vorstellen, da passt es. Da hilft sicherlich auch größer als Unternehmen. Da hilft sicherlich auch, ne, dass man eben sagen kann, gut, wenn ich einen Kunden in Frankfurt, der es nicht möchte, dann kriegen wir noch einen zweiten. Da hilft sicherlich auch die Größe von so einem Unternehmen und dann relativ kurze Wege. Ich möchte jetzt nicht sagen mit keinen Befindlichkeiten, aber mit wenig Befindlichkeiten. Weil wir haben ja sehr, für mein Verständnis, wir haben einen sehr konstruktiven Umgang mit dem Vertrieb, was solche Themen angeht, weil die dann natürlich auch froh sind, wenn wir einfach mal wenn die in der Ausschreibung sind, vielleicht mal was Neues zu präsentieren. Und das, glaube ich, hat sehr viel mit offener Kommunikation dem Kunden gegenüber zu tun. Zu sagen, wir haben hier was, wir wissen, wir sind damit noch nicht 100% fertig. Aber wie wäre es denn, wenn wir das gemeinsam mal ausprobieren? Was soll denn da schon passieren? Es gibt auch Themen, wo das nicht geht. Ja? Das geht ja sicherlich nicht, wenn man bei irgendwelchen sicherheitskritischen Anlagen, aber bei so einer Service-Plattform zum Beispiel, was, sind wir uns mal ehrlich, was soll denn da passieren?
Ja, naja, absolut. Bevor wir jetzt noch nach vorne gucken, was mich auch noch interessieren würde, weil ich das auch mal spannend finde, allein das, was Sie gesagt haben, zum Beispiel dezentrale Struktur, mehrere Sparten, dann in einem Umfeld, wo ja ganz unterschiedliche Kundensegmente zum Teil auch bedient werden, ne, sehr menschennah, das ist ja schon, sage ich mal, eine, ich nenne es jetzt mal eine erhöhte Komplexität oder zumindest so eine Multidimensionalität. Und ich kenne ja auch viele Tools im Innovationsbereich, wo man so versucht, wie man entwickelt oder wie man innoviert. Aber die Frage ist ja immer, ist es überhaupt auch für den eigenen Case geeignet? Ne? Weil oft sind die Tools dann nur für Produktunternehmen oder oft geht man davon aus, dass man eben selber Digitalkompetenz hat und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie haben Sie es denn für sich und als Team geschafft, wirklich den Überblick innerhalb der WISAG, aber dann auch mit diesen ganzen Trends überhaupt zu haben? Also haben Sie angefangen, eigene Tools zu bauen, um irgendwie zu priorisieren, um zu verstehen, worauf Sie sich fokussieren? Oder nutzen Sie, sage ich mal, irgendwelche Standard-Tools, um zu sagen, ja gut, wir haben auch einen Radar oder wir haben auch einen Trendradar und wir haben halt unser Organigramm und das hilft uns schon. Aber allein, wenn ich mir quasi Ihr Service-Spektrum anschaue, das allein zu verstehen und zu überblicken und dann noch rauszukriegen, wo ist denn da jetzt das größte Innovationspotenzial? Das ist ja eine eigene, also das ist ja eine eigene Welt und eine eigene Kompetenz, die man da aufbaut, die ja viele Unternehmen so gar nicht haben. Also wie schaffen Sie das zu aktivieren oder da das für sich das Gefühl zu entwickeln, dass man da jetzt auf dieses Thema setzt?
Also ich glaube, der Schlüssel ist, sich da nicht zu sehr auf Tools zu verlassen. Mhm. Ich weiß, wir haben uns das auch mal angeguckt, da gibt es irgendwelche Tools, die Innovationsmanagement und da kann ich Ideenmanagement hier rein und dann oben mappe ich dann gegen und von der Seite kriege ich noch die Trends eingespielt und dann kriege ich dann ein großes Radar und dann wird mir gesagt, worauf ich mich die nächsten 15 Jahre quasi fokussieren muss, damit ich als Unternehmen erfolgreich bin.
Corona stand ich dabei.
Ja, und das machen wir nicht. Also ja, wir haben auch ein Tool, wir setzen auf ein Standard-Tool, das ist aber letztendlich eigentlich ein Projektmanagement-Tool, wo wir eben so Informationen einfach reinfließen lassen. Ja, da gibt es, das ist aber kein Radar. Und dann dürfen wir auch nicht, wir versuchen eigentlich immer relativ schnell was auszuprobieren. Mhm. Und dann kann es sein, und das ist natürlich immer so, dass ich mal irgendwie aufs falsche Pferd setze oder mal was vergesse, was dann immer dann quasi wann anders wieder aufpoppt. Und das kann natürlich immer sein. Und wir haben uns aber da, also wir sind jetzt nochmal am Überlegen, ob wir dann nochmal einen Ideenfunnel quasi bauen. Das liegt ein bisschen mehr an der puren Masse. Wir haben auch überlegt, also wir wollen jetzt zum Beispiel, weil es ist nur mal, das geht die Rolle so mit, dass extrem viele Anfragen, Vertriebsanfragen quasi reinkommen, kann man nicht sowas erstmal standardisieren. Ne? Kann man da nicht erstmal standardisiert abfragen, so ein paar, worauf zahlt, also gegenmappen, dass es uns wichtig, zahlt ihr darauf rein, ein ja. Ja, dann okay, dann schickt uns doch mal was, wo ihr helfen könnt oder eben nicht. Das so ein bisschen vorzufunneln, ne? Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das liegt auch an der Vielfältigkeit, dass natürlich die Prioritäten zum Beispiel im Catering-Bereich ganz, 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 ganz andere sind. Mhm. Ja, man hat natürlich so Megatrends Nachhaltigkeit. Also überall haben wir was zum Thema Nachhaltigkeit. Aber im Bereich Catering bedeutet das was ganz, ganz anderes.
Anderes, ja.
KI, ja, nächste Buzzword. Megatrend, also mega, ob es jetzt ein Trend ist oder ein Tool, das kann man ja sicherlich auch nochmal diskutieren, aber auch ein wichtiges Thema, aber bedeutet im Bereich der Gebäudetechnik, nutzen wir es für was ganz anderes. Ja, dann nutzen wir es vielleicht für die Optimierung von Heizzeiten, wo wir Daten nutzen können. Ja, dann nutzen wir es eben für die Klassifizierung von Themen. Im Bereich des Caterings nutzt man es vielleicht eher, um quasi zu vermeiden, Nassmüll zu vermeiden. Ja, also wie können wir quasi Essen besser planen? Wir wissen, wie Abverkäufe und so weiter und so fort. Ja, also das sind ganz andere Ansätze. Also wir mappen da also nicht diese Themen, sondern das ist sicherlich auch immer ein Austausch mit den Sparten, mit den Experten. Mhm. Ne, unsere Kolleginnen der Sicherheit, die wissen natürlich auch sehr genau, was sie bewegt.
Ja.
Und dann mit in den Austausch zu gehen und sagen, was sind eigentlich eure Herausforderungen und wo können wir da quasi helfen? Das ist am Ende, glaube ich, der Schlüssel, oder so machen wir das hier. Und ja, wir dokumentieren das. Ja, wir haben auch Übersichten über Projekte, natürlich eine Projektplanung, also ein Projektmanagement in den Projekten selber. Anders geht es auch nicht. Und da arbeiten wir auch gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen dann drin. Aber das ist eher Handwerk.
Ja.
Bisher haben wir, genau, das ist bisher habe ich noch nicht gesehen, dieses Thema dann, das klassische Trendmanagement, uns in dieser Breite wirklich effizient voranbringt.
Ja, spannend. Also weil ja oft, es gibt ja auch oft dann so Gegenstimmen, die dann eben suggerieren, eben, ich brauche unbedingt so ein Trendradar, ne? Aber wie Sie es ja auch gerade schildern, weil was sagt es einem? Also was bringt es denn auf der Company, wenn man weiß, es gibt irgendwie 80 Trends und man weiß, ich habe Ressourcen für theoretisch 3, um das zu evaluieren zum Beispiel. Oder eben ich habe eine Sparte und der Trend wirkt jedes Mal anders oder gar nicht. Weil dann ist ja wirklich die Frage, was ist denn die Aussagekraft dahinter? Deswegen fand ich es ganz spannend, dass ich rausgehört habe, einerseits viel mehr natürlich nochmal mit den Leuten sprechen und aber auch viel mehr gelegenheitsorientiert halt vorgehen. Also so eigentlich wie Startups auch machen, ne? Eine Chance sehen, eine Gelegenheit ausprobieren und nicht jetzt, sage ich mal, bis ins allerletzte analytisch das hoch und runter zu evaluieren und dann festzustellen, dass es ja dann noch vielleicht keinen Sinn macht. Also das fand ich jetzt, oder kam zumindest so für mich irgendwo auch rüber. Super. Vielleicht noch, um da noch in die Zukunft zu gucken, bevor wir dann auch am Ende sind, was sehen Sie denn jetzt nach wirklich jetzt auch 6 Jahren Transformationsarbeit, Innovationsarbeit, wenn Sie jetzt nach vorne gucken, was kommt da als nächstes? Wo stehen Sie da? Wie groß, sage ich mal, ist der Backlog mit Themen und Ideen? Das ist wahrscheinlich riesig auf der Skalierung. Aber was sind so Themen, mit denen Sie sich jetzt so vor allem in den nächsten 18 Monaten ganz stark beschäftigen werden?
Also das eine Thema, das Thema Nachhaltigkeit, das wird uns natürlich noch unendlich umtreiben. Ja, das ist jetzt, sind wir als Dienstleister, wir betreiben ja Immobilien, in dem Zusammenhang eben auch das sind unsere Kunden, sehr trockenes Thema, zu gewissen Berichten verpflichtet, worauf sie aber verschiedene Daten quasi brauchen, die nur wir erheben können. Ja. Das füllt sicherlich zum Beispiel in der Gebäudetechnik aktuell ein hohes Maß an Kapazitäten aus. Das Thema Energiemanagement, die Datenplattform zu entwickeln, wo ich eben verschiedenste, jetzt betreiben wir nicht nur ein Gebäude, wo wir, und wir haben auch keine Hand quasi drauf, wie diese Gebäude aussehen. Es gibt sehr alte Gebäude im Bestand, die haben vielleicht keinen einzigen digitalisierten Zähler. Da müssen wir eben dann mittels IoT entsprechend diese Daten noch abrufen, retrofitten oder macht das überhaupt Sinn? Dann haben wir moderne Gebäude, dann haben wir diese Daten schon, dann haben unsere Kunden aber in diesem Portfolio eben beide Gebäude. Mhm. Das also zusammenzuführen auf einer Plattform ist sicherlich in der Gebäudetechnik eines der größeren Themen. Und dieses Thema Nachhaltigkeit zieht sich einfach durch. Also das ist in allen Bereichen sehr relevant. Und da hilft uns Technologie. Jetzt auch das Thema KI wird uns sicherlich auch beschäftigen, wobei ich da auch, ich sehe es so ein bisschen wie die, also es gibt sehr viel disruptives Potenzial da drin. Nur, so wie ich jetzt die Branche kennengelernt habe, ist halt doch sehr viel einfach in Beton gemeißelt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt einfach sehr viel, was einfach Gebäude sind und sind erstmal da. Und da kann ich sicherlich in meinen Prozessen sehr viel tun. Und da wird sicherlich auch Lösungen geben, die da eben sind. Aber da wird es sicherlich auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, oder wie man so schön sagt. Das wird sicherlich viele Möglichkeiten geben, auch Effizienzmöglichkeiten. Damit werden wir uns sehr stark beschäftigen. Ich werde sicherlich auch, so wie wir es jetzt hier in der Niederlassung gemacht haben in Frankfurt, die Frage, wie können wir zum Beispiel Bestand, Thema Park, wir haben unsere Parkplätze hier, stellen wir jetzt öffentlich zur Verfügung, wo wir quasi mittels entsprechender intelligenten Smart Parking nennen wir das, eine Lösung, quasi jetzt unsere Parkflächen der Öffentlichkeit nach der Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Solche Themen zu überlegen, wo können wir denn da vielleicht noch neue Objekte oder neue Ideen entwickeln, Projekte entwickeln und dann so gehen. Und ansonsten muss man dazu sagen, entwickelt sich jetzt alles sehr schnell. Und ich werde jetzt auch kann keine Prognose machen, was wir jetzt die nächsten 18 Monate machen, weil das ist ja eben das Schöne in dem Job. Ich sage das immer wieder, ich bin immer am Ende des Jahres ganz überrascht, was ich dann das ganze Jahr über gemacht habe, aber selten das, was ich mir im Januar vorgenommen habe.
Ich wollte gerade sagen, manchmal kommen die Dinge dann doch nochmal ziemlich, ziemlich anders. Ja, das bringt auf jeden Fall Job mit sich. Ja.
Und das ist der große Luxus ja natürlich auch. Da muss man auch sagen, das ist sicherlich auch das, was wir uns dann so ein bisschen auch auszeichnet, dass wir diese Freiheiten haben, das verproben können und eben nicht abhaken können, haben das und das gemacht. Natürlich sind da Themen, die muss man machen, das sind Projekte, die sind angestoßen, die macht man eben fertig. Ja. Aber die Kapazität zu haben, eben auch noch andere Themen zu machen, das ist sicherlich das, was bisschen diese Kombination, die auch in diesem Unternehmen und wie das Unternehmen eben auch denkt, haben. Die Situation zumindest für mich als dann Innovationsmanager sehr luxuriös macht.
Absolut. Herr Eichenauer, wir sind am Ende. Herzlichen Dank für den Ausflug. Super spannend zu hören, wie sich da Visak aufgestellt hat, woran Sie arbeiten, wie innovativ Sie da auch schon unterwegs sind. Also ich glaube, ich kann das nur jedem Hörer auch mal empfehlen, wahrscheinlich auch für Partnerschaften und Kooperationen. Glaube ich, gibt es eine riesen Spielwiese an Möglichkeiten, wo man andocken kann mit Services. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Bereich gibt, wo Sie nicht unterwegs sind. Also von daher wirklich ein riesen Ökosystem, Visak-Gruppe an sich. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für die Ausführungen und ich wünsche Ihnen natürlich für Ihr Team und natürlich auch insgesamt für Visak alles Gute auf der weiteren Transformationsreise. Genau, viel Spaß dabei. Ja.
Ganz vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat große
Gerne.
Freude gemacht.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.